SR Info. Bilanz am Abend.
Ein Auto fährt in eine Menschenmenge, erneut, diesmal in München. Was heute Vormittag passiert ist, beschäftigt uns gleich. Dann schauen wir auf die Reaktion auf das Telefonat der Präsidenten Trump und Putin und die Pläne für Ukraine-Verhandlungen. Und wir sprechen über die humanitäre Lage in Syrien. Das und mehr bis 18 Uhr mit Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Heute Vormittag in München. Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst sind im Warnstreik und in der Münchner Innenstadt zu einem Demonstrationszug zusammengekommen. Dann passiert es. Ein Auto fährt in die Menschenmenge. Mindestens 28 Personen werden teils schwer verletzt. Bayerns Ministerpräsident Söder spricht schon am Mittag von einem mutmaßlichen Anschlag. David Herting war für uns am Tatort in München und fasst das Geschehen zusammen.
Die Seidelstraße in der Münchner Innenstadt ist menschenleer. Auf dem Boden liegen vereinzelt rote Fahnen und gelbe Westen der Gewerkschaft Verdi. Von Flatterband weiträumig abgesperrt steht das weiße Auto, das ein Fahrer bei seinem mutmaßlichen Anschlag in die Menge gelenkt hat. Er raste um 10.30 Uhr vorbei an Polizeiautos, die den Demonstrationszug an diesem Streiktag im öffentlichen Dienst begleitet haben. Mit Wucht sei der Mann in die Menge gefahren, sagen Augenzeugen.
Ich bin in dem Demonstrationszug mitgegangen. Neben mir ist dann ein Mini Cooper in die Menschenmenge reingefahren. Und als Reaktion bin ich hin und habe dann gesehen, dass ein Mann unter dem Auto gelegen ist. Und dann habe ich versucht, die Tür aufzumachen.
Er war nicht, ich schätze mal, nicht so schnell wie jetzt in Magdeburg oder so, weil er gar nicht so viel Zeit hatte zu beschleunigen, aber bestimmt 50, 60, vielleicht 80 km/h.
Polizei und Feuerwehr gehen derzeit von bis zu 30 Verletzten aus. Manche von ihnen sollen in Lebensgefahr schweben. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, der kurz nach der Tat vor Ort war, sprach von einem schwarzen Tag für die Stadt.
Dass jetzt auch in München ein Anschlag mit einem Fahrzeug, das gezielt in eine Menschenmenge gesteuert wird, um möglichst viele Menschen zu verletzen oder zu töten, stattfindet, ist entsetzlich. Ich kann nur auch sagen, dass meine Gedanken bei allen Verletzten, Schwerstverletzten sind, und ich hoffe, dass sie alle überleben werden.
Die Polizisten schossen auf das Auto, um es zu stoppen. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde dann festgenommen. Kurze Zeit nach dem Vorfall gab die Polizei erste Details zum Fahrer bekannt. Es handelt sich um einen 24-jährigen Afghanen, der in München lebt. Der Mann hatte in Deutschland Asyl beantragt. Sein Gesuch wurde abgelehnt. Er wurde geduldet. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte, abgeschoben werden konnte der Mann nicht und durfte sich deswegen weiter im Land aufhalten. Er war jedoch durchaus polizeibekannt.
Bislang haben wir die Erkenntnis, dass er mit Betäubungsmitteln und Ladendiebstählen aufgefallen ist, nach gegenwärtigen Ermittlungsstand, aber bislang keinerlei Gewalttätigkeit erkennbar war. Das Ganze wird aber ständig weiter überprüft und die Polizei muss jetzt in den nächsten Stunden und Tagen die Ermittlungen fortführen.
Auch Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich in Berlin zu der Tat von München. Er sprach von einem furchtbaren Attentat. Das sei nicht hinnehmbar. Die Justiz müsse mit allen Möglichkeiten dagegen vorgehen. Das gelte auch lange im Vorfeld.
Und wir werden aber daran weiterarbeiten. Es muss für jeden klar sein, der Straftaten in Deutschland begeht und keine deutsche Staatsangehörigkeit hat, dass das auch sein Aufenthaltsrecht beenden kann. Und bei solchen Straftaten natürlich sowieso.
Der afghanische Kulturverein Farhang aus München hat sich inzwischen entschieden von dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Demonstration in der Landeshauptstadt distanziert und sein Entsetzen ausgedrückt. Nach der Tat ermittelt jetzt die Bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft.
Ein mutmaßlicher Anschlag, wieder mit einem Auto, wieder war der Fahrer des Wagens ein Asylbewerber. In diesem Fall ein 24-jähriger Mann aus Afghanistan. Frage an ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg. Michael, was weiß man genau über diesen Täter?
Ja, bisher sehr wenig. Wir reden über einen 24-jährigen Mann, der die afghanische Staatsangehörigkeit hat, dessen Asylantrag abgelehnt worden sein soll. Das ist allerdings offiziell noch nicht bestätigt. Und ansonsten wissen wir sehr wenig, außer eben, dass er heute mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast ist. Der bayerische Ministerpräsident hat von einem mutmaßlichen Anschlag gesprochen. Warum? Ja, weil es ziemlich eindeutig danach aussieht, dass es hier eben Vorsatz war. Und was wir eben nach wie vor aber eben nicht wissen, ist die Frage der Motivation. Und da haben wir in den vergangenen Monaten, wenn wir uns anschauen, was es für Anschläge gab, sehr unterschiedliche Situationen gesehen.
Ja, du sprichst die vergangenen Anschläge an. Auf den ersten Blick erinnert dieser Fall natürlich erstmal an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Siehst du da auch Parallelen, aber vielleicht eben auch Unterschiede?
Ja, das erinnert daran, weil es eben hier auch das Tatmittel ein Auto war und in Magdeburg war es der Weihnachtsmarkt, hier war es eine Kundgebung, eine Demonstration auf der Straße. Man muss aber wissen, dass Anschläge mit Autos, also in eine Menschenmenge rasen, etwas ist, was islamistische Terrororganisationen seit vielen Jahren immer wieder propagieren und was wir auch als Anschlagsmuster immer wieder gesehen haben. Allerdings macht gerade der Fall in Magdeburg deutlich, dass etwas aussieht wie ein islamistisch motivierter Anschlag, am Ende aber offenbar gar keiner ist. Wir haben nämlich bei dem Attentäter von Magdeburg bisher keine Anzeichen für eine islamistische Motivation. Und insofern ist auch hier noch nicht sicher zu beantworten, womit wir es hier am Ende zu tun haben.
Nach Magdeburg hat es ja Diskussionen um das Sicherheitskonzept gegeben, um eine Lücke im Schutzsystem quasi, durch die der Mann mit dem Auto überhaupt erst auf das Gelände fahren konnte. Jetzt bei einer Demonstration wie in München, also wo Menschen in Bewegung sind, ist es ja sicher noch schwerer, für Schutz zu sorgen, oder?
Ja, grundsätzlich schon. Und es ist auch so, darauf hat die bayerische Polizei auch schon hingewiesen, dass es einen Schutz gab. Es fuhr ein Polizeiwagen, wie das üblich ist, hinter dieser Demonstration her. Der Attentäter ist dann mit seinem Fahrzeug an diesem Polizeiwagen vorbei in den hinteren Teil dieses Demonstrationszuges gerast. Nun kann man die Frage stellen, ob das reicht, wenn da ein Polizeifahrzeug hinterherfährt. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass es eben einen Schutz gab und dass natürlich gerade, da haben Sie völlig recht, auch bei einer Veranstaltung, die in Bewegung ist, ein Schutzkonzept auch an seine Grenzen stößt.
Schauen wir doch nochmal auf den Täter. Wieder ein Asylbewerber. Der Mann soll ausreisepflichtig gewesen sein, hieß es. Auch das kennen wir zuletzt vom Fall Aschaffenburg. Die Diskussion um die Migration beherrscht ja bisher schon den Wahlkampf. Gibt es da eine Sicherheitslücke im System, die man schließen könnte, sei es beim Bundesamt für Migration, beim Verfassungsschutz oder bei anderen Behörden?
Ja, das Problem ist, dass man nach einfachen Antworten bei diesen Fällen sucht, nach den Fehlern im System. Und das Problem ist, dass jeder Fall anders ist und dass es sicherlich viele Schwächen im System gibt, aber nicht diese eine Stellschraube, die irgendwie alle Probleme lösen würde. Wenn wir uns allein die Fälle der vergangenen Monate anschauen, dann sind die sehr unterschiedlich. Auf Magdeburg hatte ich hingewiesen. Wir hatten in Solingen im Sommer vergangenen Jahres den Anschlag auf ein Stadtfest. Den hat der IS für sich reklamiert, also diese islamistische Terrororganisation, weil sie eben in Verbindung gestanden hat mit dem Attentäter. Und dann haben wir es jetzt zuletzt in Aschaffenburg mit einem Messerangriff zu tun gehabt. Ebenfalls ein Afghane, der in psychiatrischer Behandlung war. Auch das ist hier die Frage, ob das möglicherweise bei dem Attentäter heute auch der Fall ist. Er ist jedenfalls nicht den Behörden als Extremist bekannt gewesen. Und das macht schon das Hauptproblem deutlich, dass für alle diese Fälle aus den vergangenen Monaten gilt, wenn jemand nicht als Extremist aufgefallen ist und nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden ist, dann ist es ausgesprochen schwer, solche Anschläge zu verhindern.
Informationen vom ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Und das, was da heute in München passiert ist, das hat natürlich auch Reaktionen in der Bundespolitik ausgelöst. Anteilnahme, aber auch Forderungen mit Blick auf die Zeit nach der Bundestagswahl. Bundeskanzler Scholz haben wir eben schon gehört. Weitere Reaktionen fasst Bianca Schwarz zusammen.
Nach dem mutmaßlichen Anschlag von München hat Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen den Verletzten und ihren Angehörigen sein Beileid ausgesprochen.
Auch in der jetzt so fürchterlichen Wiederholung verschlägt es einem regelrecht die Sprache. Deswegen lassen Sie mich beginnen mit einem herzlichen, wirklich von Herzen kommenden Kraftwunsch an die Angehörigen, die jetzt um ihre Verletzten sich sorgen und bangen. Ein Kind schwebt wohl in Lebensgefahr. Mit aller Kraft, die wir aufbringen können, viele, viele gute Gedanken an die Eltern.
Dieser Anschlag würde die Frage aufwerfen, wie man Sicherheitsdefizite schließen kann, so Habeck.
Die Behörden müssen jetzt schon was geht tun, stärker miteinander kooperieren. Und eine neue Bundesregierung muss dann unmittelbar die notwendigen Gesetze für die Kooperation, meiner Ansicht nach bedarf es einer Kooperationspflicht, umsetzen.
Mit Kooperationspflicht ist gemeint, dass der Austausch unter den Bundesländern verbessert werden muss, aber auch zwischen Bund und Ländern. Ebenfalls zu Wort gemeldet hat sich Alice Weidel von der AfD.
Es ist wieder das gleiche Schema. Es ist ein Afghane, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, der einen Duldungsstatus bekommen hat, anstatt ihn abzuschieben.
Bei ihrem Statement kündigte sie an, dass die AfD kompromisslos abschieben werde. Auf die Nachfrage einer Journalistin, wie genau das rechtlich gestemmt werden soll, entgegnete Weidel:
Abschieben, abschieben. Ja, nein, nicht wie. Die Leute gehören hier nicht hin. Sie dürfen diese Leute erst gar nicht hier reinlassen. So fängt es an. Asylantrag abgelehnt, nicht konkret. Weg mit diesen Leuten.
Christian Lindner von der FDP sprach ebenfalls von schärferen Abschiebungen. Er wünscht sich mehr Rücknahmeabkommen.
Zum Beispiel mit Afghanistan. Afghanistan erhält deutsche Entwicklungshilfe, also muss es auch Verantwortung für seine Staatsangehörigen übernehmen, die wieder in die Heimat zurückkehren müssen nach deutschem Recht.
Christian Lindner von der FDP im Beitrag von Bianca Schwarz. Die Ukraine wird keine Vereinbarung über ihr Schicksal akzeptieren, die ohne ihre Beteiligung zwischen den USA und Russland getroffen wurde. Dass Präsident Zelensky sich heute gezwungen sah, das nochmals klarzustellen, hat natürlich mit dem gestrigen Telefonat der Präsidenten Trump und Putin zu tun. Dass Trump zuerst Putin angerufen habe und dann ihn selbst, sei unangenehm, sagte Zelensky vor der Presse. Unangenehm überrascht davon, dass Putin nun offenbar mir nichts, dir nichts zum Verhandlungspartner wird, zeigen sich auch andere Länder. Zumal Russland nach Angaben des Kreml mit den USA nicht nur Gespräche über die Situation in der Ukraine, sondern auch über die Sicherheit in Europa und russische Bedenken führen möchte. Kilian Neuwert berichtet unmittelbar vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz.
Noch ist es vergleichsweise ruhig vor dem Bayerischen Hof in München. Zwar stehen Polizisten schon an allen Ecken, es dauert aber noch, bis erste Staatskarossen vorfahren. Im Inneren noch kein Gedränge auf den Fluren. In ein paar Stunden wird die Gespräche hier aber wohl ein Thema dominieren, das Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Seit 3 Jahren ist der Krieg in der Ukraine das bestimmende Thema der Konferenz. 2022 wurde hier noch gewarnt vor einem russischen Angriff. Mit der neuen US-Regierung ändern sich nun aber alle Vorzeichen. Konferenzleiter Christoph Heusken betont, es sei wichtig, dass, Zitat, Bewegung hineinkommt in die Situation. Der Krieg müsse enden, ein langfristiger Frieden erreicht werden. München sei der richtige Ort für erste Gespräche.
Jetzt ist erstmal wichtig, dass die Amerikaner mit den Ukrainern sprechen und dass die Europäer auch mit beiden sprechen, denn es darf nicht sein, dass Verhandlungen stattfinden über die Köpfe der Betroffenen, sprich über die Köpfe der Ukrainer hinweg passieren. Und diese Gespräche können in München am Rande dann stattfinden.
Ähnliche Worte kommen auch von Bundeskanzler Scholz. Vor der Sicherheitskonferenz machte er in Fürth Station für eine Wahlkampfveranstaltung. Unter anderem dort forderte er, die ukrainische Regierung müsste mit am Verhandlungstisch sitzen. Gespräche seien richtig, einen Diktatfrieden dürfe es aber nicht geben. Europäer und Amerikaner müssten auch weiterhin gemeinsam für Stabilität und Sicherheit auf dem Kontinent sorgen.
Die NATO beruht auf dem Prinzip, dass wir gemeinsam handeln. Das ist das transatlantische Bündnis und das garantiert unsere Sicherheit. Darauf bestehe ich und darauf habe ich immer bestanden. Wir sollten auch in der Zukunft von diesem Prinzip nicht weggehen.
Außenministerin Annalena Baerbock wurde im Interview mit dem Deutschlandfunk noch deutlicher. Wir müssen reden, sagte sie in Richtung der US-Regierung.
Deutlich machen, dass nicht nur die transatlantische Sicherheit, sondern auch das Standing der USA in der Welt an dieser entscheidenden Frage gerade mit entschieden wird.
Ob Washington empfänglich ist für diese Positionen, ist derzeit aber mehr als fraglich. Denn der US-Verteidigungsminister hat bereits die Bedingungen für ein Abkommen skizziert und alles öffentlich auf den Tisch gelegt. Den Europäern will Pete Hegseth demnach deutlich mehr aufbürden. Er betonte, sollten einmal Truppen zur Sicherung eines etwaigen Friedens entsandt werden, so müssten sie aus Europa kommen. Obendrein müsse die Ukraine alle Gebiete abtreten, die Russland seit 2014 annektiert hat. Der Sondergesandte des US-Präsidenten für die Ukraine, Keith Kellogg, bekräftigte diese Position im Exklusivinterview mit der ARD in München. Die Europäer säßen bei all dem aber nicht am Katzentisch, sagte er. Sie seien selbst dafür verantwortlich, sich in Gespräche einzuklinken. Botschaft: ruft an im Weißen Haus, übernehmt mehr Verantwortung.
Make sure you're involved. You know, and I would tell the leaders of any European country, any member of the alliance, it's incumbent upon you to pick up that phone and it's incumbent upon you to call. And let your views be known.
Direkte Gespräche zwischen US-Vertretern und der ukrainischen Regierung soll es morgen geben. Geplant ist ein Treffen von US-Vizepräsident Vance mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
Nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad ist in Syrien nun ein ehemaliger dschihadistischer Kämpfer an der Macht, der Schritte in Richtung Demokratie verspricht. Das von mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg zerstörte Land muss wieder aufgebaut werden. Dazu findet heute in Paris eine internationale Syrien-Konferenz statt. Vor Ort in Syrien leisten bislang internationale Organisationen Hilfe, wie etwa Ärzte ohne Grenzen. Diese Organisation kümmert sich vor allem um medizinische und humanitäre Hilfe im Nordwesten und Nordosten des Landes, etwa in Gestalt von Krankenhäusern oder von mobilen Kliniken. Lara Dovifat ist Leiterin der politischen Abteilung bei Ärzte ohne Grenzen. Frau Dovifat, in Syrien gibt es sehr viele Menschen, die vor Kämpfen oder Repressionen geflohen sind, auch im Land selbst, also noch Geflohene aus der Assad-Zeit. Diese Binnenvertriebenen leben in Camps, die sind teilweise mit Zehntausenden Menschen bevölkert. Also eigentlich sind das ganze Städte. Wie ist die Lage dort?
Ja, schönen guten Tag. Wir als Ärzte ohne Grenzen sind im Nordosten des Landes aktiv. Wir helfen Menschen, die dort eben in diesen Zeltlagern leben, unter teils doch sehr prekären Bedingungen. Also gerade auch nochmal durch die Kampfhandlungen im Dezember, als das Assad-Regime dann gestürzt wurde, kamen nochmal viele Zehntausende Vertriebene hinzu. Meine Kollegen sind vor Ort. Wir verteilen dort eben das, was die Menschen brauchen. Viele Hygieneartikel, Decken, Windeln, aber eben auch Wasser und Nahrung. Also gerade diese mangelhafte Wasserversorgung stellt uns auch immer wieder vor große Herausforderungen. Wir versuchen hier eben wirklich eine Verbesserung herzustellen, weil Wasser natürlich wichtig ist, um auch die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern.
Genau, und bei Wasser fällt mir das Stichwort Abwasser ein, denn wenn Zehntausende Menschen zusammenkommen und es gibt keine Kanalisation oder Ähnliches, dann stellt das ja auch Probleme. Wie geht man damit um?
Absolut, da ist Ärzte ohne Grenzen natürlich Profi in dem Bereich. Wir stellen ja auch in vielen anderen Krisen- und Konfliktgebieten weltweit Latrinen zur Verfügung. Da sind meine Kollegen für ausgebildet. Das können wir gut, das können wir schnell und das machen wir eben auch in diesen Zeltlagern in Syrien. Wir bauen eben Toiletten und Hygieneeinrichtungen aus, um auch Krankheitsausbrüche vorzubeugen.
In diesen Lagern, die es da gibt, gehen da Menschen mittlerweile wieder zurück in ihre Heimat oder hat sich da eigentlich nichts verändert seit dem Sturz von Assad?
Die Lage ist nach wie vor unübersichtlich. Also wir sprechen ja wirklich über Zehntausende Menschen, die in diesen Zelten leben, die jetzt auch gerade bei den kalten Temperaturen wirklich nicht dafür gemacht sind, die Menschen zu schützen, gerade die Kinder leiden. Die Lage wird sich auch noch verändern. Wir sehen aktuell noch, dass wirklich viele Menschen dort weiterhin ausharren, weil, und da kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen, die Städte ja eben doch auch stark zerstört sind.
Und es kommen ja jetzt auch die ersten Menschen zurück aus dem Ausland nach Syrien. Also seit dem Sturz von Assad sind nach UN-Schätzungen etwa 270.000 Flüchtlinge zurückgekommen nach Syrien. Angesichts der Lage dort, wie Sie sie jetzt ja auch geschildert haben, ist das ein Segen für das Land oder verschlimmert das eigentlich die Lage in dieser frühen Phase nach dem Umsturz?
Ich denke, man muss sehen, wie es den Menschen geht. Das sehen wir jetzt auch. Viele Menschen finden eben ihre ehemaligen Heimaten in Trümmern vor. Die Menschen leben tatsächlich in Ruinen. Sie haben nicht mal das Nötigste. Es fehlt an Strom, es fehlt eben auch dort an Wasser. Besonders spannend jetzt gerade auch für uns als Ärzte ohne Grenzen ist, dass wir in Regionen vordringen können, wo wir eben unter der Assad-Herrschaft nicht helfen konnten. Das sind Regionen rund um Damaskus, wo eben über Jahre keine Hilfe ankam. Da sind wir jetzt vorgerückt. Wir können zu den Menschen, wir können mit ihnen sprechen und die Bedarfe sind enorm. Dort gab es über Jahre keine Ärzte, keine Krankenhäuser und hier kommen jetzt unsere mobilen Kliniken in den Einsatz und das ist eben ein ganz tolles Konzept, um auch gerade den Kindern und den Frauen vor Ort schnell helfen zu können.
Dann bleiben wir mal bei der medizinischen Versorgung. In Deutschland haben gestern mehr als 300 deutsche und syrische Ärztinnen und Ärzte, Vertreter von Krankenhäusern, Hilfsorganisationen eine Partnerschaft ins Leben gerufen, die das syrische Gesundheitswesen unterstützen soll. Ziel ist der Aufbau von mehr als 20 deutsch-syrischen Klinikpartnerschaften in den nächsten Monaten. Ist das etwas, was aus Ihrer Sicht helfen kann?
Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten und auch Nachrichten, die Hoffnung machen. Wir sind nun eben seit vielen Jahren auch in Syrien vor Ort und sehen, die Bedarfe sind so enorm. Es fehlt wirklich am allernötigsten an der medizinischen Versorgung. Wir sind jetzt eben in diesen Vororten von Damaskus und dort sehen wir eben Kinder teilweise mit Atemwegserkrankungen, also auch das, was uns hier in Deutschland gerade umtreibt, aber auch wirklich Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen, die über Jahre nicht versorgt wurden. Diese Klinikpartnerschaften sind deswegen ein sehr begrüßenswerter Schritt und werden dann sicher auch zu so einem langfristigen Wiederaufbau sehr entscheidend beitragen können.
Bei der medizinischen Versorgung, was sind denn da die Hauptprobleme? Gibt es keine Ärztinnen und Ärzte, weil die eben teilweise auch geflohen sind? Oder fehlt es an Medikamenten? Sind die Gebäude zerstört? Oder alles zusammen?
alles zusammen. Es ist ein Mix, den wir sehen und der dann eben zu der Lage beiträgt. Ganz besonders schwer sind tatsächlich die Schäden auch an der Infrastruktur. Also wir haben Regionen jetzt gerade vor Damaskus, wo eigentlich kein Haus mehr erkennbar ist. Das sind Ruinen, Krankenhäuser sind dort schon gar nicht zu erkennen. Und deswegen bringen wir dort eben zum einen Medikamentenspenden jetzt rein, Material, aber auch die mobilen Kliniken, weil daran fehlt es ganz besonders.
Sagt Lara Dovifat. Sie ist Leiterin der politischen Abteilung bei Ärzte ohne Grenzen. Wir haben schon vor der Sendung über die humanitäre Lage in Syrien gesprochen, um die es heute auch bei einer internationalen Syrien-Konferenz in Paris geht. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Stellenabbau bei der Commerzbank und ein Besuch von Sarah Wagenknecht bei Saarstahl. Das sind gleich noch unsere Themen. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen. Die hat Sarah Sasso.
Die Terrororganisation Hamas will nach eigenen Angaben wie geplant am Samstag die nächsten Geiseln aus dem Gazastreifen freilassen. Das teilte sie heute mit und beendete damit offenbar einen Streit mit Israel, der das Waffenruheabkommen im Gazakrieg gefährdet hatte. Die Hamas hatte die vorgesehene Freilassung zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie hatte Israel vorgeworfen, sich nicht an die Vereinbarungen zur Waffenruhe zu halten. Die Unterhändler aus Katar und Ägypten hatten daraufhin vermittelt. Saarbrücken meldet neue Rekordzahlen im Tourismus. Wie die Landeshauptstadt mitteilte, gab es im vergangenen Jahr mehr als 706.000 Übernachtungen. Das waren gut 7% mehr als 2023. Weiter hieß es, ein entscheidender Faktor für den Erfolg seien hohe private Investitionen, zum Beispiel die Eröffnung neuer Hotels. Die Stadt kündigte an, ihre Attraktivität weiter zu steigern, unter anderem mit Großprojekten wie dem Erweiterungsneubau der Kongresshalle zu einem neuen Messe-, Kongress- und Kulturforum. Im Dopingskandal um die Läuferinnen Sarah und Sophia Benfares hat das Amtsgericht Saarbrücken die Verfahren gegen die beiden Schwestern abgeschlossen. Die Leichtathletinnen waren des Dopings mit EPO überführt worden. Sarah Benfares wurde zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Ihre Schwester Sophia muss eine Geldauflage an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Die beiden Sportlerinnen galten als Hoffnungsträgerinnen der saarländischen Leichtathletik. Sie standen beim LC Rehlingen unter Vertrag und wurden im Zuge der Dopingermittlungen suspendiert und aus dem Verein ausgeschlossen.
Gleich mehrere Hiobsbotschaften hat es heute aus der deutschen Wirtschaft gegeben. Hiobsbotschaften auf alle Fälle für die Beschäftigten bei Porsche und bei der Commerzbank. Der Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen will seine Belegschaft bis 2029 um 15% reduzieren. Das wären dann rund 1.900 Stellen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es aber nicht geben. 3.900 Vollzeitstellen sollen bei der Commerzbank wegfallen. Dazu mehr von Ursula Mayer.
Vor der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt ist die Stimmung gedrückt. Dass die Bank bis zum Jahr 2028 rund 3.900 Stellen abbauen will, vor allem in Deutschland und insbesondere in Frankfurt, macht vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen offenbar Sorgen. Die wenigsten wollen darüber offen sprechen.
Es muss erst mal sacken. Aber natürlich macht es was mit einem, ja.
Der Stellenabbau, so wie er präsentiert wird, so schlimm ist er, glaube ich, gar nicht.
Denn für die betroffenen Mitarbeiter soll es Altersteilzeitprogramme geben. Bei der Vorlage der Jahreszahlen in Frankfurt sagt Bankenchefin Bettina Orlopp, viele Arbeitnehmer würden sowieso auf absehbare Zeit in Rente gehen, andere womöglich die Bank von sich aus verlassen. Orlopp beteuert:
Lassen Sie mich erstmal zum Stellenabbau sagen, dass das nie ein schönes Thema ist und dass es natürlich auch ein schmerzhaftes Thema ist. Und dass unser Ziel ist, dass wir das wirklich maximal sozialverträglich umsetzen werden.
Zugleich will die Bank auch Mitarbeiter einstellen, vor allem im Ausland, etwa in Polen. Unter dem Strich werde sich daher nicht viel ändern. Die Zahl der Vollzeitkräfte im Konzern mit 36.700 etwa gleich bleiben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will den Stellenabbau mittragen. Kevin Voss, der für Verdi im Aufsichtsrat der Bank sitzt, fordert aber:
Niemand der betroffenen Beschäftigten wird gegen den eigenen Willen den Arbeitsplatz in der Bank verlieren.
Offenbar ist der Stellenabbau für den Gewerkschafter das kleinere Übel, könnten doch noch viel mehr Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, sollte die italienische Großbank UniCredit die Commerzbank übernehmen. Soweit ist es längst nicht. Es liege von den Italienern bisher nicht einmal ein Angebot vor, betont Bankenchefin Orlopp. Informelle Gespräche kommen für sie derzeit nicht in Frage.
Da ist der Zug so ein bisschen abgefahren, weil informelle Gespräche können sie meistens dann führen, wenn die Öffentlichkeit nicht auf jeden Schritt achtet.
Schließlich hat sich UniCredit mittlerweile den Zugriff gesichert auf rund 28% der Commerzbank-Aktien. Mit der Hypo Vereinsbank sind die Italiener bereits in Deutschland vertreten und würden diese gerne mit der Commerzbank fusionieren. Erst vorgestern sagte UniCredit-Chef Andrea Orcel in Rom,
die entstehende Bank wäre größer, stabiler, würde nach deutschem Gesetz geführt werden. Es würde die deutsche Einlagensicherung gelten, Entscheidungen in Deutschland für Deutschland getroffen werden.
Solche Ideen überzeugen die Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp nicht. Ihr Frankfurter Haus soll vorerst unabhängig bleiben, durch den Stellenabbau sparen und gleichzeitig etwa durch Zukäufe und Partnerschaften mehr Umsatz machen. Den Rekordgewinn von knapp 2,7 Milliarden Euro will die Bank dadurch langfristig noch einmal übertreffen. Der Frankfurter Bankenexperte Martin Faust sagt:
Die Commerzbank versucht natürlich, den Aktionären zu zeigen, dass sie auch eigenständig weiterhin attraktiv ist und auch die Möglichkeiten hat, auch attraktive Renditen für ihre Eigentümer zu erzielen.
Die dürfen sich auch über eine größere Ausschüttung freuen. Die Dividende soll von 35 auf 65 Cent je Aktie steigen.
Sarah Wagenknecht, Gründerin, Namensgeberin und Parteichefin des Bündnis Sarah Wagenknecht, hat sich mit Wahlkampfterminen im Saarland bisher zurückgehalten, obwohl sie ja im Saarland wohnt. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die Strukturen des BSW hier im Saarland noch schwach sind. Aktuell hat die Partei um die 30 Mitglieder. Heute dann aber doch ein Termin im Saarland, was vielleicht damit zu tun hatte, dass die Partei in aktuellen Wahlumfragen meist zwischen 4% und 5% liegt. Heute war Sarah Wagenknecht nun also zu Besuch beim Saarstahl-Betriebsrat in Völklingen. Aaron Klein aus der SR-Politik-Redaktion war dabei.
Mit leichter Verspätung hält die schwarze Limousine mit den Buchstaben B, S und W auf dem Kennzeichen vor dem Büro des Saarstahl-Betriebsrats. Oskar Lafontaine steigt aus, grüßt die altbekannten Betriebsräte, kurz danach steigt seine Frau aus dem Auto. Sarah Wagenknecht wollte sich in Völklingen über die Situation der saarländischen Stahlbranche informieren. Der nicht öffentliche Termin beim Betriebsrat von Saarstahl kam über alte Kontakte ihres Ehemanns zustande. Ein Wahlkampftermin war es aber dann irgendwie doch. Die Themen des Gesprächs: die Sorgen der Saarstahl-Belegschaft um ihre Arbeitsplätze und die Transformation der saarländischen Stahlwirtschaft hin zur Produktion von grünem Stahl. Die sei, so Wagenknecht, prinzipiell wünschenswert, im Moment aber noch nicht realistisch.
Na, wir sind natürlich schon dafür, dass wir klimaneutral irgendwann produzieren, aber es muss funktionieren. Und wenn wir den Unternehmen Auflagen machen, zum Beispiel auch hier bei Saarstahl, die Produktion extrem verteuern und am Ende geht das Unternehmen in die Knie und Stahlproduktion wandert aus Deutschland ab, dann haben wir weder dem Weltklima etwas genützt, noch uns selbst, sondern hier verlieren dann viele, viele Familien ihr sicheres Einkommen und Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz und das muss man unbedingt verhindern.
Um das zu verhindern, spricht sich Wagenknecht auch für deutlich niedrigere Energiepreise aus. Das ginge nicht nur mit Sonnen- und Windenergie, sondern eben auch mit Gas, egal wo es herkommt, so Wagenknecht.
Jetzt kaufen wir Gas zu irren Mondpreisen, teilweise zum Dreifachen dessen, was Unternehmen in den USA bezahlen. Also wir kaufen ja hauptsächlich jetzt inzwischen Gas aus den USA. Und ich finde, das sollten wir nicht machen. Wir dürfen uns von keinem einzelnen Land abhängig machen, aber wir müssen so unseren Einkauf gestalten, dass wir zu wettbewerbsfähigen Preisen kaufen. Und wenn wir dabei russisches Gas mitkaufen und dadurch die Preise senken können, ja sicher, das ist in unserem Interesse.
Soweit die schon bekannten BSW-Positionen. Sarah Wagenknecht selbst ist, obwohl sie im Saarland wohnt, hier nicht wählbar. Sie ist BSW-Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen. Dort sind ihre Chancen deutlich besser. Die saarländische Landesliste des BSW führt Desiree Kani an. Über die 31-jährige Berufsschullehrerin aus St. Ingbert sagt Wagenknecht, sie sei genau die richtige Kandidatin.
Wir sind ja als BSW gestartet mit der ausdrücklichen Ansage, wir möchten, dass wieder viel mehr Bürgerinnen und Bürger in die Politik kommen. Also nicht nur die, die schon 100 Jahre Politik machen, sondern Menschen aus dem ganz realen Leben. Sie ist Berufsschullehrerin, sie ist jemand, der ganz nah bei den Bürgerinnen und Bürgern ist. Deswegen würden wir mit einer Fraktion im Bundestag einziehen, in der eben viele auch neu in der Politik sind, aber das reale Leben kennen. Und ich denke, das braucht der nächste Bundestag.
Ob das BSW den Einzug in den Bundestag schafft, ist aber offen. Die Partei steht in den Umfragen zwischen 4% und 5%.
Aaron Klein hat berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und zu Beginn der Nacht ziehen einzelne Schnee, anfangs auch Schneeregenschauer durch. Bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 4 Grad muss stellenweise mit Glätte gerechnet werden. Morgen am Freitag ist es zunächst freundlich, ab dem Mittag wieder dicht bewölkt, aber trocken. Höchstwerte morgen 0 bis 4 Grad. Am Wochenende gibt es dann mal Sonne, mal Wolken, es bleibt aber trocken, nachts wird es frostig, tagsüber liegen die Höchstwerte zwischen 1 und 5 Grad. Und das war sie, die SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es sie auch heute als Podcast. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Okay.